Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast im Rahmen der Zehntakademie. Wir werden heute einen kurzen Überblick in die steuerstrafrechtliche Verteidigung geben. Unser Podcast heute richtet sich insbesondere an die jüngeren Juristinnen und Juristen und die angehenden Juristen und Juristinnen, die sich zum Beispiel im Referendariat befinden oder im Studium oder gerade in den Job eingestiegen sind. Aber in gewohnter Manier bin ich natürlich heute nicht allein hier, sondern wir sitzen hier heute im Podcaststudio zu zweit. Und zwar sitzt mir gegenüber Herr Jonas Josten. Und ich freue mich, heute mit dir, Jonas, den Podcast zu gestalten. Magst du dich einmal vorstellen für die Zuhörenden?
Erstmal hallo auch von mir. Ich bin Jonas, bin jetzt seit circa 3 Jahren hier Rechtsanwalt bei Streckmark Schwedhelm und bin von Hause aus Strafrechtler, hatte mit dem Steuerrecht vor dem Berufseinstieg so nichts zu tun und war total fokussiert auf das Strafrecht über Schwerpunktbereich und dann im Referendariat mit allen Stationen, die man da irgendwie mit strafrechtlichem Bezug absolvieren kann, im Strafrecht unterwegs, habe dann im Anschluss auch strafrechtlich promoviert und bin dann bei Streckmark Schwedhelm gelandet und jetzt hier vor allen Dingen im Steuerstrafrecht tätig. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, mein Name ist Hanna Kracht und ich bin mittlerweile seit 2 Jahren hier als Anwältin tätig. Davor war ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier. Bei mir war es eigentlich umgekehrt. Ich komme nicht aus dem Strafrecht, sondern eher aus der steuerrechtlichen Schiene. Ich habe nämlich damals die Ausbildung zur Diplom-Finanzwirtin gemacht und dann Jura in Köln studiert und bin immer dem Steuerrecht treu geblieben. Habe dann aber am Ende des Studiums und Referendariats gemerkt, dass mir das Strafrecht besonders Spaß macht und wollte das dann kombinieren und bin dann eben hier bei uns bei Streckmark Schwedhelm gelandet.
Ja, und um euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Ganze ein bisschen näher zu bringen, haben wir uns versucht, eine Struktur zu entwickeln und haben uns überlegt, wir versuchen euch das mal darzustellen anhand des Verfahrensgangs, den ihr vielleicht ja schon im Studium mal gehört hat, einmal darzustellen, wie so ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren abläuft. Und vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, Hanna. Wie geht's los? Wie kommen wir an Fälle?
Also typischerweise gibt es 2 Konstellationen, wie Verfahren, strafrechtliche Verfahren zu uns kommen. Erste Konstellation ist, dass eine Bekanntgabe stattfindet. Also das Strafverfahren wurde eingeleitet und jetzt wird die Einleitung an den Mandanten bekannt gegeben. Und der Mandant kommt dann zu uns mit diesem Schreiben. Und wir leiten dann die Schritte ein, die zu tun sind. Da wirst du ja gleich, Jonas, drauf eingehen. Zweite Konstellation, die ist dann etwas arbeitsintensiver. Das ist, wenn das Verfahren über eine Durchsuchung zu uns kommt. Das ist dann die Konstellation, dass es morgens beim Mandanten klingelt und die Steuerfahndung vor der Tür steht und eben im Zuge dieser Durchsuchung dann das Strafverfahren bekannt gibt. Das läuft dann so ab, das ist meistens morgens in der Früh. Wir kriegen dann einen Anruf vom Mandanten oder Mandantin und die bitten, dass wir dann zur Durchsuchung kommen, zum Durchsuchungsort. Sind häufig die Geschäftsräume, manchmal dann auch die Privaträume und dort eben unterstützen. Also es gibt einige Dinge, die man bei so einer Durchsuchung zu beachten hat. Das ist das Erste, nämlich man sollte da immer Ruhe bewahren und vielleicht mal zur Schilderung, wie so eine Durchsuchung abläuft. Man kommt dann an den Ort, wie gerade schon beschrieben, und in der Regel sind dann da eine Vielzahl von Beamten und Beamtinnen, sind teilweise 10, 20 Leute. Die Staatsanwaltschaft ist dann zum Teil mit vor Ort und es ist wirklich sehr wuselig. Also man kommt an und erstmal Ruhe bewahren heißt, man bringt Ordnung in dieses ganze Geschehen rein. Und man ist ab dieser Sekunde, wenn man da aufschlägt, dann die Hauptansprechperson und versucht, den Mandanten so gut es geht, da eben abzuschirmen. Und der Hinweis, Ruhe zu bewahren, gilt auch gegenüber dem Mandanten, weil A und O in der Durchsuchung ist, dass der Mandant zu den Tatvorwürfen schweigt. Also er soll auf gar keinen Fall Stellung nehmen und hier auf Fragen der Steuerfahndung oder Staatsanwaltschaft eingehen. Weil in der Situation ist es so, die Mandanten sind ja in einer ganz besonderen Drucksituation und wollen sich irgendwie rechtfertigen. Und das Problem ist, ich weiß nicht, Jonas, du hast es wahrscheinlich auch schon erlebt.
Total, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist so der Impuls eines Menschen, glaube ich, der sich zum ersten Mal mit einem Vorwurf konfrontiert sieht, gerade wenn der spontan auftaucht, dass der erstmal da was zu sagen will. Und man muss auch sagen, die Steuerfahndung macht sich das auch schon häufig zunutze, so meine Erfahrung jedenfalls. Und versucht, den Moment, in dem der Beschuldigte vielleicht noch nicht anwaltlich vertreten ist, auszunutzen, um Informationen zu bekommen, die im späteren Verfahrensablauf viel, viel schwieriger zu erhalten wäre. Also da würde ich dir auf jeden Fall total zustimmen.
Ja, definitiv, weil da gelangen dann tatsächlich Dinge ins Protokoll, die so nicht gesagt wurden oder einfach falsch verstanden wurden. Und davon nachher zurückzurudern, ist wirklich total schwierig. Deswegen, das ist echt immer das A und O. Und naja, so ein Durchsuchungstag, der schreitet dann voran, dann achtet man drauf, dass auch nur das durchsucht wird, was im Durchsuchungsbeschluss aufgeführt ist, dass auch nur Sachen mitgenommen werden, die von diesem Durchsuchungsbeschluss gedeckt sind. Und ja, man sorgt eben für ein Verfahren da vor Ort.
Dass die rechtsstaatlichen Grundsätze eingehalten werden. Man kann sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, aber meine Erfahrung jetzt nach 2, 3 Jahren anwaltlicher Tätigkeit ist schon, dass gerade in so Durchsuchungssituationen Verfahrensrechte vielleicht nicht so eingehalten werden, wie die StPO das vorsieht. Und da ist man dann gut beraten, wenn man einen Anwalt an seiner Seite hat, der vielleicht auch das Selbstbewusstsein hat, den Ermittlungsbeamten da mal einen Riegel vorzuschieben, wenn die einfach reihenweise Kartons mit Unterlagen einpacken wollen zu vielleicht Jahren, die gar nicht im Moment Tatvorwurf sind. Und da erlebt man echt die wildesten Geschichten und da muss man sehen, dass man da wirklich auf Zack ist und in der Hektik des Geschehens, so wie du am Anfang gesagt hast, den Überblick dann versuchen zu behalten.
Ja, Jonas, vielleicht schilderst du einmal, wie es dann nach so einem Durchsuchungstag weitergeht oder nach der Einleitung des Strafverfahrens dann in Papierform.
Ja, gerne. Also der wichtigste Grundsatz ist erstmal, möglichst schnell an die Akte zu gelangen. Fast das allererste, was wir immer machen, ist natürlich mit dem Mandanten zu sprechen, der uns schon mal seine Version der Geschichte erzählt zu dem Durchsuchungsbeschluss, den er hat oder vielleicht sogar nur zu dieser Bekanntgabe, die sehr, sehr gerafft formuliert ist meistens. Und dann ist es am wichtigsten, wie gesagt, die Akte zu erhalten, weil im Endeffekt ist entscheidend das, was in der Akte steht. Wir sind ja nicht im Zivilverfahren, wo wir selber vortragen und den Sachverhalt mitschaffen können, sondern der Sachverhalt ist in erster Linie durch die Akte bestimmt. Deswegen stellen wir einen Akteneinsichtsantrag üblicherweise und warten dann, je nachdem, zwischen, weiß ich nicht, 1 und 4 Wochen dauert das üblicherweise, bis die Akte dann bei uns ist. Und wenn wir die dann haben, dann wird die hier im Büro eingescannt, damit wir damit besser arbeiten können. Das ist echt eine große Hilfe, muss man sagen, gegenüber den Papierakten, wie sie früher oder teilweise in anderen Kanzleien vielleicht noch unterwegs sind, dass wir die Inhaltsverzeichnisse, elektronische Inhaltsverzeichnisse anlegen können, dass wir die durchsuchen können und so weiter. Ja, und dann heißt es erstmal, die Akte durchzulesen. Und da erleben wir alles. Also von bis, ich habe schon Akten gehabt, die waren keine 20 Seiten dick. Wir hatten aber auch schon Akten, die waren mehrere tausend bis über 10.000 an Aktenumfang. Und da versucht man sich dann durchzuarbeiten, schon mal die Spreu vom Weizen zu trennen, zu schauen, wo stehen wir im Verfahren, was wurde bis jetzt gemacht, welche Vorwürfe sind da und vielleicht schon mal zu überlegen, wo gegebenenfalls Verteidigungsansätze bestehen. Und dann setzen wir uns meistens zusammen, in erster Linie erstmal mit dem mandatsführenden Partner hier und erörtern, was wir vielleicht tun können. Häufig läuft es dann darauf hinaus, dass man sich vielleicht nochmal mit dem Mandanten zusammensetzt in etwas größerer Runde und vielleicht sogar mit dem Steuerberater, der dann mit am Tisch ist, der ja ganz häufig in den von uns betreuten Verfahren immer noch eine begleitende Funktion hat und uns mit Unterlagen unterstützt oder mit sonstigen Dingen, die wir benötigen. Ja, und dann besprechen wir, wie wir weiter vorgehen wollen. Und ganz häufig ist es so, dass man in irgendeinem Zeitpunkt und dann häufig relativ früh schon mal versucht, die Vorwürfe durch eine Stellungnahme einzuordnen.
Wie läuft das dann ab, so eine Stellungnahme? Also wie umfangreich muss man sich das dann vorstellen?
Ja, kann man auch nicht so pauschal sagen. Jedenfalls bei mir ist das so, das kommt auch da wieder auf den Einzelfall an. Manchmal hat man ein schlagendes Argument, dann kann man eine ganz kurze Stellungnahme auf 2, 3 Seiten schreiben vielleicht. Wenn man viel zum Sachverhalt ausführen will, dann muss man vielleicht auch sehr umfangreich schreiben. Ich glaube, du hattest mal so einen ganz krassen Extremfall, wo du über 100 Seiten oder so geschrieben
hast.
Genau,
ich würde sagen, das ist eher die Ausnahme, aber das kann natürlich auch vorkommen. Ich muss dazu sagen, vor dem Einstieg hier habe ich immer gedacht, vielleicht findet man dann in so einer Akte die Smoking Gun. Das kann natürlich mal vorkommen, dass man was total Entlastendes findet, womit man zum Beispiel Thema Verjährung, dass man da einen Anhaltspunkt findet, das ganze Verfahren ist verjährt und dann kann man sich da relativ kurz halten. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man doch so umfänglich dann versucht, die ganzen Vorwürfe zu widerlegen und dann wirklich jedes Argument anführt. Das muss man natürlich abwägen, aber es kann vorkommen, dass man wirklich ganz umfangreich da und dezidiert die einzelnen Punkte herausarbeitet und möglichst viele Argumente zusammenstellt, um es dann auch der Behörde eben möglichst schwer zu machen, weiter zu ermitteln.
Ja, und meine Erfahrung ist da auf jeden Fall, und das hat mich auch total gewundert, dass ich bis jetzt in jeder einzelnen Akte noch irgendwas gefunden habe, was ich schreiben kann, ohne mich der Lächerlichkeit preiszugeben, sondern wo ich wirklich dachte, das ist so nicht richtig. Also vielleicht nicht in dem Sinne, dass dann alles Quatsch ist und sich der ganze Vorwurf komplett entledigt. Also so ist es häufig nicht, aber dass man zumindest in der Höhe oder in dem Zeitraum, der vorgeworfen wird, man findet immer irgendwelche Angriffspunkte. Und da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, dass wir hier bei Streckmark Schwedthelm immer auch steuerrechtlich den Sachverhalt bewerten. Weil der Vorwurf der Vorwurf ist immer derselbe oder fast immer derselbe, nämlich 370 AO Steuerhinterziehung. Man sagt so Blankett-Tatbestand, man muss Steuern verkürzt haben. Und ob man Steuern verkürzt hat oder nicht, richtet sich nach dem Steuerrecht. Und deswegen tauchen wir da in jedem Fall in manchmal auch abgelegene steuerrechtliche Normen ab und gucken, ist das, was die Steuerfahndung, die Straf- und Bußgeldsachenstelle, die Staatsanwaltschaft oder wer auch immer aufgeschrieben hat, ist das denn überhaupt so richtig? Und ich versuche dann immer die ganze Gedankenkette nachzuvollziehen und jeden einzelnen Schritt zu überprüfen. Und irgendwann kommt man zu dem Ergebnis, hier an der Stelle, da ist der Rückschluss der Steuerfahndung falsch oder der ist nicht gut genug begründet oder so. Und da versucht man dann einzuhaken und das Beste für den Mandanten rauszuholen.
Ja, die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht, dass wir hier vornehmlich mit dem objektiven Tatbestand verteidigen, gar nicht so sehr mit dem subjektiven. Natürlich machen wir das auch, aber das materielle Steuerrecht fügt sich dann eben in den objektiven Tatbestand. Und ich finde, das macht immer besonders Spaß, wenn man da was findet und widerlegen kann, dann ist das unabrückbar. Also das sind dann Argumente, mit denen weiß man dann, gewinnt man. Beim Vorsatz kann man drüber streiten, wie weiß man jetzt nach, ob jemand was wusste oder nicht wusste. An objektiven Gegebenheiten belegt man das, aber schöner ist es, wenn man ein Argument im objektiven Tatbestand, also im Steuerrecht findet.
Auf jeden Fall, das würde ich hundertprozentig so unterschreiben, dass das sind die Totschlagsargumente, die am Ende einfach durchgreifen. Wie sieht das denn bei dir aus? Magst du die, ich sag mal, dünnen Akten und dünnen Stellungnahmen oder die dicken Akten und dicken Stellungnahmen?
Es kommt total drauf an. Ich finde, die Mischung macht's. Also ich lieb's auch, ab und zu in so eine ganz, ganz dicke Akte einzutauchen, sich dann Überblick zu verschaffen. Am Anfang denkt man natürlich, oh Gott, das schaffe ich nie, hier kriege ich nie einen Überblick. Aber wenn man sich dann die Zeit nimmt, sich durcharbeitet und dann merkt, dass teilweise gerade in den großen Akten oberflächlich gearbeitet wurde, vielleicht auch von mehreren Sachbearbeitern, wo dann sich irgendwie Fehler eingeschlichen haben und man kann das dann dezidiert an der Akte widerlegen, finde ich das total super. Aber ab und zu mal eine kurze Akte, die man in Anführungszeichen überfliegen kann, aber wo man sich ganz schnell einen Überblick verschaffen kann, das tut natürlich für einen schnelleren Erfolg auch mal gut.
Ja, total. Genauso, und ich finde auch, die Mischung macht und auch die Mischung in den Sachverhalten, finde ich, macht es total aus. Wenn man manchmal diese ganz dicken Dinger hat, wo es häufig ja irgendwie um unternehmerische Tätigkeit geht und auch um hohe Beträge häufig und vielleicht auch um komplizierte Sachverhalte, die man jetzt nicht so als Laie vielleicht noch nicht so kennt, sich da reinzufuchsen, wirklich über Stunden und Tage, macht mir total Spaß. Und dann bin ich aber auch wieder dankbar darum, wenn der kleine Fall kommt mit der Influencerin oder dem Influencer, der seine Erklärung nicht abgegeben hat oder der Pommesbude, die angeblich die Einnahmen nicht alle in die Kasse, sondern teilweise daneben gelegt haben soll oder so. Das macht es dann auch vom Sachverhalt irgendwie interessant. Und deswegen mag ich da die Abwechslung auch total, nicht nur auf rechtlicher Ebene, sondern auch irgendwie auf tatsächlicher Ebene und im Umgang mit den Mandanten.
Das geht mir genauso. Und ich finde es ja immer wieder beeindruckend, selbst wenn man diese ganz dicken Akten hat, dass es letztendlich dann doch auf ein, zwei Kernstreitfragen ankommt. Also eigentlich kann man die Fälle nachher dann immer relativ gut runterbrechen. Also da braucht man jetzt keine Sorge haben, wenn man so eine umfangreiche Akte hat, dass man sich da durch 23.000 Paragraphen wälzen muss. Also letztendlich dreht sich dann im Kern meistens um überschaubar viele Paragraphen. Das finde ich immer ganz interessant.
Wie geht's weiter, wenn wir dann die Stellungnahme gegeben haben?
Vielleicht? Im besten Fall treffen wir uns dann mit der Strafsachenstelle oder Staatsanwaltschaft, je nachdem, wo das Verfahren dann liegt, zum Termin, Erörterungstermin. Da versuchen wir immer darauf hinzuwirken, um ins Gespräch zu kommen. Wir warten jetzt in der Regel nicht darauf, dass wir einfach in Papierform dann eine Rückmeldung auf unsere Stellungnahme bekommen, sondern uns ist es wichtig, in Dialog zu kommen und vielleicht dann auch nochmal abzuklopfen, wo die Gegenseite, also dann die Strafsachenstellen oder die Staatsanwaltschaft, vielleicht noch Nachholbedarf in unserer Begründung sieht, als Beispiel, und natürlich auch, um ein bisschen abzuklopfen, wo die Reise hingehen kann. Also ist dann die Strafsachenstelle oder Staatsanwaltschaft zur Beendigung des Verfahrens bereit oder geht es aus Sicht der Stellen dann eben weiter zum Gericht? Also Termin. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Ja, total spannende Termine sind das immer, finde ich. Häufig mit mehreren Personen, auch auf der Gegenseite und dann von uns. Also häufig dann mehrere Beamten von der Steuerfahndung, von der Straf- und Bußgeldsachenstelle, vielleicht noch ein Betriebsprüfer dabei und bei uns dann der Partner, häufig der Steuerberater noch und man selber. Und dann entsteht da nochmal eine ganz andere Situation, weil man spontan sein muss, nicht so wie bei einer Stellungnahme, dass man ja sich die Zeit nehmen kann, nochmal ein Detail aus der Akte rauszusuchen, sondern man muss dann spontan irgendwie bereit sein, auf eine Rückfrage antworten zu können und ein Argument zu entkräften zu können, einordnen zu können. Und da kommt man häufig zu Verhandlungssituationen, wo man echt, muss man sagen, sich richtig viel nochmal abgucken kann von den älteren Anwälten hier, die so erfahren und so routiniert sind, die auch in Verbalen nochmal die Gegenseite zu überzeugen und dann nochmal einen draufzulegen auf unsere Stellungnahme, die bis dahin nur schriftlich vorlag.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also ich finde in den Terminen immer interessant, dass es dann letztendlich auch auf eine gewisse Menschenkenntnis ankommt, ja, weil man merkt schon, wie du gerade beschrieben hast, man sitzt dann ja einer Vielzahl von Leuten gegenüber und da sind sich auch nicht immer alle grün beziehungsweise einer Meinung, und die Leute dann alle eingefangen zu bekommen und alle Interessen irgendwie einzufangen, das setzt dann schon voraus, dass man ja gut auf die Leute eingehen kann und die Leute auch irgendwie ein Stück weit lesen oder verstehen kann.
Ja, genau. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, die reagieren alle unterschiedlich. Manche, die kann man nicht etwas härter angehen, sage ich mal, indem man denen irgendwelche Verfahrensfehler vorwirft oder so, dann kommt da eine komplette Abwehrhaltung und die sind zu gar nichts mehr bereit. Andere, die lassen sich von einem Kuschelkurs, sage ich mal, umgangssprachlich jetzt überhaupt nicht beeinflussen. Da muss man schon ein bisschen aggressiver vielleicht auftreten. Natürlich alles im Rahmen, das ist selbstverständlich. Und manche sind vielleicht auch einfach irgendwie auf Vermeidung aus. Denen kann man vielleicht Angst in einem gewissen Maße damit machen, dass man dann nochmal Unterlagen nachreicht oder nochmal gewisse andere Rechtsfragen aufbauen müsste und so weiter. Da muss man echt ein gutes Gespür haben, wie der Gegenüber so tickt und wie die auch in der Konstellation miteinander umgehen, wenn man da einen Sachgebietsleiter, also einen Vorgesetzten beim Finanzamt mit seinem Steuerfahnder zum Beispiel hat. Also wie gesagt, ganz, ganz vielfältig die Konstellation und deswegen auch aus meiner Sicht ganz unterschiedlich die Herangehensweise. Ich würde mal direkt weitermachen, wenn wir dieses Gespräch dann absolviert haben. Im besten Fall ist ja dann das Verfahren vorbei. Also ist ja kein Geheimnis, dass man als Verteidiger darauf bedacht ist, dass man eine Hauptverhandlung möglichst vermeiden will. Im allerbesten Fall natürlich mit einer Einstellung nach § 170.2 SCPOO, also mangels hinreichenden Tatverdachts. Das ist quasi, wir nennen das den Freispruch im Ermittlungsverfahren, also besser geht's quasi nicht. Ansonsten sind natürlich auch Einstellungen gegen Geldauflage ein übliches Abschlussszenario. Wenn es dann aber nicht gelungen ist, das Ermittlungsverfahren schon zu beenden, dann kommt ja eine Anklage. Ich habe jetzt diese Woche jüngst eine Anklage auf den Tisch bekommen und bin gerade dabei, die durchzuarbeiten. Und da ist dann aber auch noch nicht alles verloren, sag ich mal. Ich hatte diese Woche mit dem Mandanten in diesem Fall halt telefoniert und der war sehr, sehr niedergeschlagen, muss man sagen, weil wir uns echt gute Chancen ausgemalt hatten, das Ermittlungsverfahren schon zu beenden. Und dem war gar nicht so bewusst, dass bevor es eine Hauptverhandlung dann gibt, das Gericht erst nochmal darüber entscheiden muss, ob es überhaupt die Anklage zulässt. Und auch da bieten sich dann nochmal Angriffspunkte. Dann geht quasi das Spiel nochmal von vorne los. Wir gucken uns die Anklage durch, versuchen auch da wieder Fehler zu finden, Widersprüche aufzudecken, Verteidigungspotenziale irgendwie auszuschöpfen. Gegebenenfalls kann man dann auch nochmal einen Erörterungstermin machen mit Gericht und Staatsanwaltschaft, haben wir auch schon erlebt, auch schon erfolgreich erlebt. Da sind dann durchaus noch Ansatzpunkte möglich. Und Wenn das dann auch alles nicht geklappt hat, dann geht es dann tatsächlich in die Hauptverhandlung. Und ich glaube, Hanna, da bist du auf jeden Fall die Expertin. Deswegen würde ich nochmal einmal übergeben.
Ja, Thema Hauptverhandlung machen wir natürlich auch hier in der Verteidigung. Ist super spannend aus Beratungssicht. Es gibt da Chancen und Risiken, über die man die Mandanten natürlich dann aufklärt. Das Problem bei der Hauptverhandlung ist, es ist ja dann schon viel geschrieben. Alles, was wir gerade geschildert haben, Ermittlungsverfahren, Zwischenverfahren etc. Da sind Stellungnahmen erfolgt, da sind Aktenvermerke in der Akte. Es wurde unglaublich viel ermittelt. Chancen und Risiken jetzt in der Hauptverhandlung. Wir haben ja den Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung und wir haben den Unmittelbarkeitsgrundsatz. Also erstmal ist total egal, was alles schon in der Akte steht. Es kommt schlicht darauf an, was in der Hauptverhandlung dann vor dem Gericht an den Hauptverhandlungstagen ermittelt wird. Und das ermöglicht natürlich nochmal ganz punktuell zentrale Beweisstücke einzuführen, Zeugen vernehmen zu lassen und einen persönlichen Eindruck auch vom Mandanten dann mal vor Ort zu geben, weil wenn man die Akten liest, dann sind die schon eher negativ geprägt. Die Ermittlungen, natürlich haben die Ermittlungsbehörden von Gesetzes wegen entlastende und belastende Umstände zu ermitteln, aber dass da jetzt reihenweise entlastende Argumente in der Akte sind, ist mir jetzt zumindest noch nicht so vorgekommen. Also es ist schon dann eher belastend. Ja, also Vorteil, man kann nochmal Dinge in den Fokus rücken und quasi nochmal einen gewissen Neustart da machen. Aber es bleibt auch da eine gewisse Unberechenbarkeit, weil man weiß natürlich nicht unter so einem Druck der Hauptverhandlung, was Zeugen dann an dem Tag sagen, wie sie es sagen, wie es verstanden wird. Je nachdem, wie viele oder vor welchem Gericht man ist, ist man vom Einzelrichter oder dann ja eben vor einer Kammer mit Schöffen und so weiter. Also da stößt man dann auch wieder auf Personen und demgemäß dann eben auch auf ja, subjektive Wahrnehmung. Es gibt dann für uns gewisse Herausforderungen aus Beratungssicht, denn so eine Hauptverhandlung ist sehr aufwendig vorzubereiten. Also man muss die Akten ja unglaublich gut kennen, um eben zu wissen, was kann man vorhalten, was sollte man herausarbeiten. Und man muss sich vorstellen, so eine Hauptverhandlung, Jonas, ich meine, du kennst es auch, wie viele Tage kann die haben?
Ja, auch wieder, wie bei den Akten gesagt, von bis. Ne? Also da gibt es auch die Hauptverhandlung mit einem Tag, die hatte ich jetzt vor einem Monat. Aber ich glaube, du warst in dieser größeren Sache auch
17 Tage zumindest terminiert. Ja, genau. Das ist einfach sehr zeitaufwendig. Man ist natürlich den ganzen Tag vor Ort, aber man muss die Sachen auch vor- und nachbereiten. Also man ist dann schon sehr gebunden in diesen Fällen. Allerdings ist diese Situation gerade für die Mandanten super herausfordernd. Ja. Und wir versuchen unter allen Umständen eine Hauptverhandlung zu vermeiden, weil letztendlich ist eine große psychische Belastung für die Mandanten, weil man hat die ungewisse Komponente. Man weiß nicht, wie das Verfahren ausgeht. Eine Hauptverhandlung ist öffentlich. Man hat da nur gewisse Gründe, die Öffentlichkeit auszuschließen. Zum Teil auch schon erlebt, ist die Presse dann anwesend, macht Fotos. Ich meine, das kennen Sie und ihr kennt das bestimmt auch aus Zeitungen, wenn die Mandanten oder wenn die Beschuldigten dann fotografiert werden. Natürlich werden die verpixelt. Gleichwohl, ja, wenn das jetzt ein örtlicher Unternehmer ist zum Beispiel, dann können vielleicht Leute, die diese Person kennen, die auch trotzdem auf diesen Fotos wiedererkennen. Ja. Und deswegen ist es unglaublich belastend. Das geht einher mit einer gewissen Stigmatisierung. Und letztendlich ist es ein großer Aufwand, die Hauptverhandlung durchzuführen. Und deswegen ist es auch eine starke finanzielle Belastung für die Mandanten.
Wie eine Hauptverhandlung enden kann, glaube ich, wisst ihr alle. Dann würde sich ja theoretisch noch da Berufung und Revision anschließen, was wir auch machen, allerdings so viel seltener, dass wir das, glaube ich, hier, um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen, auch einfach beiseite schieben können. Und dann würde ich sagen, versuchen wir in einer Art Fazit zusammenzufassen, was braucht denn jetzt ein guter Steuerstrafverteidiger oder eine gute Steuerstrafverteidigerin?
Also ich würde sagen, man muss in gewisser Weise oder sollte in gewisser Weise ein Allrounder sein. Die Verfahren sind super vielschichtig und deswegen braucht man auch vielschichtige Skills. So, das heißt jetzt nicht, dass man in allen Bereichen, die wir gleich aufzählen werden, die besten Fähigkeiten haben muss. Das kommt ja auch immer auf die Situation an. Aber als Beispiel, man sollte natürlich das juristische Handwerkszeug mögen. Also die Stellungnahmen, wie wir geschildert haben, die sind nun mal juristisches Handwerkszeug. Und da geht es auch um Auslegung und so weiter. Also da sollte man schon gewisse Freude dran haben. Was fällt dir so ein?
Genau, dann vielleicht bezogen auf diese mündlichen Termine, man sollte spontan reagieren können. Man sollte verhandlungssicher und verhandlungsstark sein im besten Fall. Im Umgang mit dem Mandanten muss man einfühlsam sein in einer gewissen Art und Weise, weil man die Mandanten immer in einer absoluten Ausnahmesituation erwischt, ob es jetzt eine Durchsuchung ist oder sogar Haft, was wir auch teilweise haben, oder eine Hauptverhandlung, dass man die da einfach gut betreut, dass man aber auch die Mandanten ein Stück weit im Griff hat, damit die nicht sich selbst schaden durch ihr Verhalten. Und ansonsten geduldig ein großes Thema, einfach zu akzeptieren, dass jetzt ein Verfahren nicht in 2 Wochen vorbei sein wird, auch wenn der Vorwurf vielleicht unberechtigt ist, sondern sich sehr, sehr lange ziehen kann, dass man vielleicht auch mal nicht Recht bekommt, obwohl man überzeugt ist von seiner Auffassung und da trotzdem dann weiter dranbleibt und sich nicht geschlagen gibt.
Das Schöne ist, jetzt haben wir natürlich einiges aufgezählt und vielleicht hat ja auch gezeigt, dieser Ablauf des ganzen Verfahrens, dass man doch einige Dinge beachten muss und ja, diverse Fähigkeiten hier dann gewisse Wichtigkeit haben. Aber so letztendlich kommen wir hier an, erster Tag SMS, heißt jetzt nicht, dass wir diese Fähigkeiten alle schon par excellence kennen müssen, sondern wir haben ja hier Mentorenprogramme, wir haben hier die ganzen Partner, die zur Verfügung stehen, Ansprechpartner sind. Das heißt, so, wir werden zwar in die Mandate vom ersten Tag eingebunden und es geht nicht um Backoffice-Arbeit, aber wir sind da gerade am Anfang im Austausch permanent mit den Partnern und besprechen uns, wie wir in solchen Situationen, die eben neu sind, vorzugehen haben.
Genau, und am Ende sieht man, glaube ich, auch ganz gut an den Partnern, aber auch an den Kollegen und Kolleginnen, die wir hier sonst so haben, dass es auch nicht nur den oder die Steuerstrafverteidigerinnen gibt, sondern dass man da ganz vielschichtige Persönlichkeiten auch hat und jeder vielleicht eine andere Herangehensweise hat und andere Stärken und Schwächen hat. Und am Ende kann man sich auch zu dem entwickeln, wie es vielleicht der eigenen Persönlichkeit am nächsten liegt und sich da so entfalten, dass man seinen eigenen Stil auch irgendwann mit der Zeit finden wird.
Ja, und was ich noch ganz spannend finde, ich meine, man sieht es ja an uns beiden. Also du kommst eher aus dem Strafrecht, ich komme eher aus dem Steuerrecht und ja, trotzdem kommen wir hier beide zurecht und eignen uns dann die Skills, die wir vielleicht vorher dann aus dem Studium noch nicht hatten, hier peu à peu an und finden hier unseren Weg. Das war mir auch nicht so klar, bevor ich den Berufseinstieg gefunden habe.
Ich würde sagen, mit den Worten wollen wir euch vielleicht ermuntern, auch mal einen Blick in das Steuerstrafrecht, in welcher Form auch immer, an der Uni oder über ein Praktikum oder eine Referendarstation und so weiter. Uns macht das total viel Spaß. Ist eine sehr erfüllende Tätigkeit, wie ich finde. Und ich hoffe, wir konnten euch einen kurzen, kleinen ersten Einblick geben und würden sagen, in diesem Sinne vielleicht bis bald.
Bis bald.